Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
So, erstmal dicke Sorry. Irgendwie hat sich in der letzten Episode ein bisschen der Fehlerteufel eingeschlichen. Wir wissen nicht ganz genau, wo das herkam. Wenn wir es rausfinden, wird derjenige, der es verzapft hat, dann eine Woche in den Keller gesperrt. So.
Der darf dann nur Reis und Sake trinken.
Hä? Ja, genau, wir machen ihn besoffen.
Der war ja wegen Brot und Wasser, deswegen.
Ah, ja, stimmt. Nein, wir haben die Folge natürlich ausgetauscht. Wir wissen aber nicht, ob jedes Portal das genommen hat. Deswegen, sorry. Aber naja, müsst ihr halt mal ganz kurz das Portal wechseln, weil ich glaube, bei Spotify und so, da ist die Folge gleich wieder aktualisiert worden oder so, aber ganz genau weiß ich es auch nicht. So, neue Woche, neues Chaos, wir sind wieder da.
Juhu. Es hörte sich jetzt so demotiviert an, aber das meinte ich tatsächlich gar nicht. Also doch, ist doch schön. Wir haben wieder eine Menge Themen, habe ich gesehen, viel Verschiedenes.
Ja, ist wieder einiges passiert.
Jojo, es bleibt spannend beim Jahresanfang. Mal sehen, was noch alles passiert. Das Jahr ist jung.
Ja, das Jahr ist jung.
Es sind gerade mal 3 Wochen rum und es fühlt sich schon an wie 2 Monate. Also ich weiß auch nicht so. Es ist sehr viel passiert.
Ja, also Ruhe wäre schön, aber wir haben ja leider Wahlkampf.
Nee.
War ja klar. So, und ganz in Tradition hat Japan gedacht, ach naja gut, wir haben Anfang des Jahres, also machen wir mal wieder ein Erdbebenchen, denn letzte Woche Montag gab es ein Erdbeben im Südwesten Japans in der Größenordnung 6 bis 8 auf der japanischen Intensitätsskala. Es ist Gott sei Dank eigentlich nicht wirklich was passiert. Eine Person wurde verletzt und es gab ein paar kleine Schäden, also das war jetzt Gott sei Dank harmlos, aber ein Tag später hat die japanische Regierung das Risiko für ein Mega-Erdbeben im Nankai-Graben aktualisiert, also die Einschätzung dafür. Und das ist jetzt angestiegen und jetzt liegt die Schätzung bei ungefähr 80%. Das heißt, in den nächsten 30 Jahren besteht die Wahrscheinlichkeit von 80%, dass es zu einem Mega-Beben kommen wird.
Ja, das ist natürlich unschön. Du darfst nicht vergessen, das ist ähnlich wie mit Wettervorhersagen. Das kann sehr ungenau sein, aber es ist nicht sie haben es sich nicht ausgedacht. Also das ist schon was von den Experten. Nur ich habe keine Ahnung, wie sie darauf kommen.
Anhand der seismischen Aktivitäten um diesen Graben herum. Also es ist halt so, dass das Noto-Erdbeben ersten letztes Jahres wurde schon so als Anzeichen dafür gesehen. Und allgemein ist es so, dass es wohl zu so einem Mega-Erdbeben alle 100 Jahre kommt. Und insofern, ja, man rechnet halt damit, steht halt kurz davor und jetzt auch dieses Beben, da wurde ja auch wieder eine Warnung rausgegeben, also sprich letztes Jahr das erste Mal, eine sogenannte Nankai Trog Extra Information, was sehr witzig ist, weil irgendwie konnte keiner was in Japan damit anfangen, weil das war das erste Mal. Jetzt gab es das halt wieder und das zeigt halt allgemein, okay, die Intensität ist schon höher und rechnet damit, es kann vielleicht eventuell mal böse werden. Weil so ein Mega-Erdbeben, damit rechnet man schon mit ordentlich Schaden.
Ja, das große Kanto-Erdbeben war ja das letzte, was man so als Mega-Erdbeben bezeichnen konnte, ne?
Ja,
von 1923.
Genau. Und das war ja schon,
Ja, aber man darf nicht vergessen, man war nicht so drauf vorbereitet, wie man heute ist.
Richtig.
Die Feuerschäden war das größte Problem zu der Zeit.
Ja, ne? Ja,
das stimmt, weil auch wegen den vielen Holzgebäuden, die damals halt noch vorhanden waren.
Na, Tokio hat letztes Jahr tatsächlich eine Analyse erstellt und hat festgestellt, wir müssen ganz schnell unsere Holzhäuser loswerden. Die sind jetzt auch gerade dabei, loszuwerden. Aber ja, in den Großstädten vor allen Dingen ist die Erdbebensicherheit sehr, sehr stark ausgebaut. Aber im ländlichen Bereich sieht es dann ein bisschen anders aus. Die hinken da nämlich ganz gewaltig hinterher. Deswegen, ja, wirklich einschätzbar, was passieren wird, ist es nicht. Es gibt so ein paar Einschätzungen von der japanischen Regierung, die sagen aber irgendwie alle was anderes. Womit man auf jeden Fall rechnet ist, dass es sehr viele Verletzte und leider wahrscheinlich auch Tote geben wird. Und dass die Schäden halt immens sind. Das ist so das, womit man auf jeden Fall rechnet. Ob es dann so kommt, ja, das wissen wir natürlich nicht. Aber hoffen wir mal, dass es noch mindestens 30 Jahre dauert.
Ja, und wenn das kommt, dass es dann abgefangen werden kann. Ich meine,
Oder dass es einfach nicht so schlimm wird, ne?
Ja, manche Sachen kannst du halt nichts gegen machen, außer sich vorbereiten.
Ja, es geht nicht anders.
Ja, aber wir wissen ja auch, obwohl sie es mittlerweile ja hinauf und hinunter predigen, dass es dieses Erdbeben geben wird und dass man sich halt unbedingt darauf vorbereiten muss, dass viele es nicht wirklich tun, ne?
Nö. Aber das ist ja
eigentlich ziemlich traurig.
Ich meine, hey, das kennen wir doch auch. Wir haben da so einen kleinen Klimawandel gerade. Muss man da noch zu mehr sagen?
Ja, aber solche Sachen sind halt immer systematisch ein Problem. Ich kann mich an das Erdbeben in der Türkei erinnern, ne? Und das hat auch nur so Schäden angerichtet, weil halt jahrzehntelang das verpfuscht wurde, ne?
Wo der Mensch agiert, da wird gefuscht.
Ja, aber das geht nicht einfach nur so, weil man es mal kurz ignoriert. Das ist wirklich, wenn es so träge ist, die Gesellschaft, was das angeht, dass überhaupt nichts passiert. Ja, und in der Hinsicht, wir sind zwar sehr träge, aber es ist nicht so, dass gar nichts passiert. So ist es nicht. Also,
nein, das nicht, aber an der Vorbereitung mangelt es halt ist öfteren. Ja. Das ist halt leider, wir sind irgendwie mittlerweile so eine Gesellschaft geworden, die eher reagiert, wenn was Schlimmes passiert, als sich darauf vorzubereiten, dass was Schlimmes passieren könnte. Das sieht man leider immer wieder. Aber wie gesagt, hoffen wir einfach, dass es nicht so schlimm wird und hoffen wir, dass es noch Jahre dauert, weil die Technologie entwickelt sich ja weiter und das können natürlich auch logischerweise der Erdbebensicherheit zugute. Weil Tokio, nein, das müssen wir nicht nochmal haben. So, Japan hat ja noch ein paar andere kleine Probleme, darunter ja auch den Klimawandel. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir das Thema gleich weitermachen. Das Problem ist nämlich, dass der Klimawandel teuer wird?
Ja, sehr teuer.
Also weltweit sorgt der Klimawandel jetzt schon für steigende Kosten. Ich meine, wir sehen das an allen Ecken und Enden. Das wird trockener, sprich Brände können schneller auftreten. Also die Brände entstehen ja nicht durch den Klimawandel, aber die Trockenheit eben, die Feuer halt schüren. Das erleben wir ja leider gerade in Kalifornien. Dann haben wir das Problem, es regnet natürlich stärker, weil es kann mehr Wasser in den Wolken gespeichert werden und Überschwemmungen und so weiter, das erleben wir momentan überall auf der Welt. Ja. Und auch Japan leidet jetzt schon unter dem Klimawandel, speziell die Landwirtschaft und die Fischerei, weil die Meerestemperaturen steigen und halt eben der Sommer verdammt heiß wird, der Winter in den berühmten Ecken tatsächlich noch schlimmer, was Schnee angeht. Und das ist für die Landwirtschaft natürlich nicht gut. Das wiederum kriegt der Mensch wieder zu spüren, weil Lebensmittel werden teurer. Siehe Reis als Beispiel. Dann kommt ja natürlich noch hinzu, dass allgemein wirtschaftliche Schäden entstehen. Das ist ja normal. Und allein zwischen 2013 und 2023 verursachen klimawandelbedingte Schäden in Japan Kosten von 14,3 Billionen Yen, also 88,5 Milliarden Euro. Das berichtet die Internationale Handelskammer. Und damit liegt Japan nur hinter den USA, China und Indien, also auf Platz 4. Und boah, das ist schon tatsächlich eine Marke.
Das ist richtig heftig, dass sie so viel Gliederschäden abbekommen. Aber das ist klar, sie liegen halt in einem wirklich einzigartigen Eck, wo einzigartig Phänomene, die das Klima beherrschen, ne? Das Monsunklima, das für regelmäßige so die Regenzeit und alles sorgt. Das macht Japan halt zu einem Angriffsziel, einem gigantischen.
Genau, und vor allen Dingen werden die aktuellen Klimaschutzmaßnahmen so beibehalten. Also sprich, passiert halt nichts mehr. Oder verschärft man die nicht. Dann können die Schäden sogar bis 2050 auf 952 Billionen Yen, also 5,9 Billionen Euro, steigen. Und das ist tatsächlich mal eine heftige Summe. Weil, und das vergisst man halt immer ganz gerne. Klar, ich weiß, es gibt viele, die sagen, hey, Klimawandel normal, etc. bla bla. Das Problem ist halt nun mal, dass die Kosten, die entstehen, natürlich irgendwie immer weitergegeben werden. Unternehmen wollen wirtschaften, Versicherungen etc. bla bla. Und das wird automatisch für den Otto Normalverbraucher teurer. Also teure Versicherungen, teurere Produkte und. Und das kriegt man halt zu spüren. Und wenn das Haus wegschwimmt, ist auch nicht so schön.
Ja, und sowieso die ganzen Kosten, die werden ja von den Regierungen aufgehoben. Und die Regierung kriegt ihr Geld auch von den Bürgern. Das bleibt alles bei den Bürgern hängen.
Richtig. Und bekanntlich ist Japan eher so ein Land, wo, erstens wird immer alles älter und die unteren, also die Jüngeren sterben langsam aus, weil die werden nicht nachproduziert. Nicht gut.
Nee. selbes Problem auf der ganzen Welt, was heißt auf der ganzen Welt, überall in modernen Industriestaaten.
Und die 1,4 Grad haben wir bekanntlich schon überschritten.
Ja.
Mittlerweile sagt man ja auch, dass die 3,5 ja absolut auch überschritten werden.
Ja, ja, klar.
Dank so was wunderbaren namens KI.
Ich sag's mal so, wir haben gerade Winter, wenn ich mich nicht irre, ne?
Ja, es ist recht warm.
Also wir hatten jetzt 2 kalte Tage und da fiel sogar mal Schnee in Köln. Das ist schon tatsächlich eine reife Leistung. Aber naja, das waren halt 2 Tage. Und ja, wirklich kalt war es auch nicht.
Das bisschen, ja, Klima, wie heißt nochmal, das Turbulente, dass es mal zu heiß wird und mal zu kalt wird, das ist gar nicht so das Schlimme. Das Schlimme fängt dann an, wenn die Kettenreaktionen passieren, ne? Wenn der Stein ins Rollen kommt und dann zu einer Steinlawine wird.
Jo, lass einfach nur mal eins von den, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, von den...
Die großen Eisriffen da?
Nee, nicht die Eisriffe, ich meine, es gibt da so bestimmte Kipppunkte. Ja. Lass davon einfach mal eins kommen. Das wird dann spaßig. Also, bei uns der Golfstrom sich verabschiedet, haben wir hier in Europa ein Problem. Also, es ist halt eine Sache, es müsste eigentlich was getan werden, aber leider, und das muss man ganz ehrlich sagen, ist sehr viele Menschen wollen keine Veränderung. Das ist nun mal leider so, warum auch immer. Und bei der Politik, naja, sagen wir mal ehrlich, die rennen doch sowieso alle nur Lobbyisten hinterher und da geht es um die eigene Brieftasche. Die denken sowieso nicht wirklich weit. Jedenfalls die meisten, es gibt ja auch Ausnahmen. Insofern, naja, wir werden noch Spaß kriegen.
Ich meine, eine große Gesellschaft ist eine träge Angelegenheit, ein träges Tier, wirklich, es ist wie ein Faultier. Da passiert nicht so wirklich viel, wenn, außer du natürlich, du verbrennst dir den Hintern, da rennt das Faultier auch los.
Ja, aber seit 1979 wird davor gefahren wie im Weltmeister. Reicht das nicht langsam? Da müsste auch selbst ein Faultier das mal begriffen haben, oder?
Nee, das läuft nicht.
Ja. So, kommen wir mal zum japanischen Premierminister. Denn der japanische Premierminister hat jetzt angekündigt, er will die Transformation des japanischen Archipels vorantreiben. Mal wieder. Also er ist jetzt der 4. Premierminister. Die letzten 4 haben ja immer gesagt, wir wollen das vorantreiben. Er nennt seinen Plan halt eben Transformation des japanischen Archipels. Und das geht darum, dass er erstmal die Wiederbelebung der regionalen Wirtschaft vorantreiben will. Das heißt also, die übermäßige Konzentration in den Ballungszentren soll verringert werden. Und jetzt hören wir uns wahrscheinlich gleich an, wie eine Schallplatte, die hakt und den letzten Satz immer wiederholt, weil das sagen wir eigentlich schon, ja, wie gesagt, die letzten 4 Premierminister.
Ja, aber okay, er hat zumindest ein paar Ideen vorgebracht, die schräg sind. Also wirklich, ich weiß nicht, ob das irgendeine Chance hätte, was zu bewegen, aber seine Idee, dass er Teile der japanischen Regierung aus Tokio weghaben möchte.
Ist übrigens keine neue Idee.
Die ist nicht neu? Neue. Also ich kenne sie nicht. Ich frage mich sowieso, wie das funktionieren soll. Also früher wäre sie wahrscheinlich noch schräger gewesen, wo keine Digitalisierung da war. Ich meine, jetzt hat ja schon Japan noch Probleme, vom Papierkrieg und Fax wegzukommen. Obwohl, ja, es ist ja offiziell tot.
Naja, offiziell. Nein, die Idee kam tatsächlich schon unter Abe auf.
Okay.
Na, ich meine, es ist eine nette Idee, warum nicht? Ein paar Sachen kann man ja ruhig woanders hinstellen. Man vergisst da bloß die Kleinigkeit. In Japan herrschen große Arbeitskräftemangel. Wenn die Beamten nicht mitziehen wollen, tja, dann wird es ein bisschen blöd, weil die suchen sich einfach einen neuen Job. Die haben damit kein Problem mehr. Gerade im Großraum Tokio hat man nicht so die Riesenprobleme mit der Arbeitslosigkeit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass viele wegziehen wollen.
Ja, haben keinen Bock mehr auf Umziehen. Das ist ein Ding der Vergangenheit.
Das ist es eben. Abgesehen davon bringt das auch nichts, einfach irgendwo ein Regierungsgebäude hinzuklatschen, so nach dem Motto, jo, die Wirtschaft kommt schon hinterher. Man vergisst so ein bisschen Infrastrukturprobleme und vergisst halt auch, dass die Bevölkerung da nicht einfach ankommt und sagt, juhu, wir gehen jetzt alle da arbeiten, weil die Bevölkerung ist in den ländlichen Gebieten größtenteils sehr alt. Das ist alles nicht so einfach, wie er sich das vorstellt. Er hat zwar gesagt, ja, ist eine schöne Idee, das machen wir. Ja, und das war's dann. Also da hat man nichts Ausgereiftes gehört. Und das ist halt so, man kennt ja von Japan immer, ja, Internet so toll, Straßen so toll, Blaselsblub. Nee. In Tokio, ja. In Osaka, okay. Aber sofern man außerhalb rausfährt, ist es nicht mehr so toll. Da ist auch das Internet ziemlich beschissen. Die haben die gleichen Probleme wie hier auch.
Generell kannst du sagen, dass überall in Japan, wo es flach ist und an der Küste ist, hast du gar keine Probleme. Da muss es auch nicht mal eine große Städtchen sein. Auch eine Stadt von 100.000 Einwohnern hat fantastisches Internet, tolle Straßen und alles möglich zum Einkaufen. Aber sobald du ein bisschen auch nur in die Berge gehst, dann sieht es aus wie bei uns in den Bergen. Ne? Da ist kein Internet. Da hast du dir mit dem selbstgebastelten Funkempfänger kriegst du dein Internet. Das ist kein Witz. Ein Kumpel von mir, der macht das, weil sonst kriegt er in seinem 150-Leute-Dorf kein Internet.
Naja, das ist halt... Japan ist... Es wird seinem eigenen Ruf nicht ganz gerecht, in dem, was das Thema angeht, weil stimmt schon, an der Küste geht's tatsächlich, drum, also einmal im Kreis gebaut, alles super, aber halt im Landen des Inneren, im ländlichen Bereich, das sieht dann richtig böse aus. Das ist, ich weiß nicht, warum die das nicht endlich mal angehen, aber naja, das gleiche Problem wie hier halt.
Mhm.
Und man denkt halt, alte Leute brauchen das nicht. Ja gut, aber er möchte halt das Ganze transformieren. Was er natürlich wieder mal nicht gesagt hat, ist, wie er denn den Bevölkerungsrückgang jetzt stoppen möchte.
Ja, ich glaube,
er denkt, dass das sich von alleine erledigt, oder?
Naja, müssen nur aufs Land ziehen, dann passt, dann klappt das schon mit dem Nachwuchs.
Also, ich schätze mal, das ist mittlerweile fast schon Thema non grata, weißt du? Also ein sehr unbeliebtes Thema, das man gar nicht erst ansprechen möchte, weil man hat keine möglichen Lösungen.
Man kann die Leute ja nicht dazu zwingen, Nachwuchs zu zeugen.
Nee.
Also ich meine, sie würden es wahrscheinlich machen, gehe ich mal ganz fest von aus, aber ja, wie soll das funktionieren? Und man kommt ja immer noch nicht auf die Idee, das Kinderkriegen vielleicht ein bisschen attraktiver zu gestalten, und zwar so richtig und nicht immer nur mit so kurzen Förderungen oder ja, ihr kriegt alle garantierten Kita-Platz, wir bauen aber keine neuen Kitas und so solche Spirenzien, das kann halt nicht funktionieren. Und vor allen Dingen gerade jetzt, Preise steigen und steigen und steigen und naja, sagen wir doch mal ehrlich, Kinder werden halt auch immer teurer.
Hm.
Ja, dazu kommt halt, wer den ganzen Tag ganz extrem schuftet, der hat vielleicht keinen Bock mehr auf Kids. Auch nachvollziehbar.
Es stimmt schon, aber ich weiß gar nicht, ob das Problem ist, weil die Arbeitsbelastung war früher auch monströs. Japan war ja dafür bekannt, dass da nichts stillsteht und die Leute andauernd nur arbeiten etc. Die haben trotzdem Kinder
damals
bekommen.
Damals also, war es aber auch, sorry, wenn ich unterbreche, aber damals war es ja auch so, da war noch die Meinung weit verbreiteter und auch akzeptierter, Frauen haben halt sich um den Haushalt zu kümmern und der Mann geht arbeiten. Das ist heutzutage halt nicht mehr so, weil Frau geht halt auch arbeiten und führt ein selbstbestimmtes Leben, was auch richtig ist.
Ja, klar, aber ich glaube, der größere Faktor ist, dass du damals trotzdem wirtschaftlichere Sicherheit hattest, weißt du? Und dir auch sicher sein könntest, oh ja, mein Job, der an dem Laden, den kann ich machen, bis ich in Rente gehe. Die werden mich nicht rausschmeißen, solange ich nicht irgendwie den alles abfacke.
Ja. Gut, ich meine, wenn sie den abfackeln, wenn das abgefackelt wird, dann ist der Job sowieso weg.
Ja.
Das kommt automatisch als Nachfolger. Nein, aber es ist so eine Mischung aus allen. Also einmal die wirtschaftliche Situation, die wirtschaftliche Sicherheit ist einfach nicht mehr da. Dann haben wir natürlich noch eine politische Situation, Welt, also da spielt ja die Welt komplett mit rein, die ist halt unglaublich unsicher. Gerade was Japan angeht, ich meine, die sitzen da in so einem komischen Dreieck zwischen China, Nordkorea und Russland. Das ist nicht unbedingt gerade der beste Platz, den man im Kino haben möchte, mal ganz doof gesagt. Und ja, dann ist halt eben, wie gesagt, die Sache, dass sich natürlich auch das Bild der Frau wandelt. Also klar, es gibt immer noch Männer, die hängen so am Altertum fest, aber das ist ja auch nichts Neues. Aber so insgesamt hat sich das Ganze halt gewandelt. Und weil man braucht Frauen logischerweise auch in der Wirtschaft. Wenn jetzt nur noch die Männer arbeiten gehen, ja, dann könnte der Laden leicht abgeschlossen werden, weil das gibt einfach nicht mehr genug. Und man muss das alles unter einem Hut kriegen und das ist gar nicht so einfach. So, und da greift man aber nicht ein. Also sprich, man macht das eben nicht attraktiver, zu sagen, okay, komm, wenn du arbeiten gehst, dann sorgen wir dafür, dass halt alles dafür da ist, damit dein Kind dann eben versorgt ist. Und dazu kommt natürlich noch, dass viele Firmen auch noch eine ziemlich alte Einstellung haben, so, du bist Mutter, na, dein Kind wird ja immer krank, nee, komm, dann geben wir dir keinen Job. So, da haben wir doch die Sache ist, ja, Mann weg, was nun, ne? Das ist auch noch so ein Problem, worum man sich nicht wirklich gekümmert hat bisher. Man versucht es gerade zaghaft, aber da streitet man sich ja noch. Also Kinder kriegen ist nicht gerade attraktiv in Japan, sorry.
Nee.
Ist verständlich.
Ja, finde ich auch.
Aber ich bin echt mal gespannt, ob irgendwie dann Umschwung passieren überhaupt kann. Weil überall sieht es ähnlich aus. Da schwenkt es und schwächt es ab. In China ist die Bevölkerung schon wieder heftig zurückgegangen. Ne? Ja. Und, ne?
Also gerade in Industrienationen geht es halt zurück. Bei Japan sagt man halt 2030, dann eine Schicht, dann kann man das nicht mehr drehen, weil dann geht die Babyboomer-Generation in Rente und dann ist halt Schicht im Schacht. Dann ist es nicht mehr ausgleichbar mit dem Rest, der dann übrig bleibt.
Muss man sich was anderes überlegen.
Ja, Roboter. Oder ich halt mein, der Letzte macht das Licht aus irgendwann, ne?
Wenn es funktioniert, wenn die ganze Gesellschaft ohne Probleme funktioniert und alles von Robotern gemacht wird, ja klar, von mir aus können die dann auch die Regierung übernehmen. Ich falle auf die Knie von meinen Robotermeistern, das passt schon.
Du verrätst uns an die Terminatoren? Was bist du denn für einer?
Wenn sie eine schöne Gesellschaft bauen und ich dabei gut behandelt werde und alle anderen auch, nix dagegen.
Ja, bis dann irgendeine KI durchdreht und dann haben wir den Spaß, ne? Klar. Guckst du keine Filme, verdammt nochmal?
Durchdrehen ist ein menschliches Ding. Das haben nur wir auf die Kerle hier projiziert.
Ja,
auf die
okay, wenn eine KI halt einen ziemlich für uns nicht nachvollziehbaren Weg denkt, wo sie der Meinung ist, es ist logisch, wenn die Menschheit ausstirbt, jetzt zufrieden.
Ja, dann hat sie aber wahrscheinlich auch ihre Gründe.
Ich rotte die Menschheit aus. Ich habe Gründe dafür. Ja, nee, danke. Also, ich weiß ja auch nicht. Naja, vorher glaube ich, haben wir noch einen dritten Weltkrieg. Warten wir also mal ab. Nein, aber es ist halt, um mal wieder in die Realität zurückzuswitchen, es ist halt wirklich so, es bleibt dabei, immer nur halbherzig Probleme anpacken, hilft halt nicht weiter. Und langsam braucht auch Japan mal Politiker, die sich wirklich trauen, was anzupacken und sich vielleicht dann auch mal unbeliebt zu machen. Weil es wird nicht gehen, irgendwas zu ändern, ohne auch nicht unliebsame Maßnahmen. Aber solange man halt nur den Stimmen, Wählerstimmen hinterher rennt, ja, dann wird das nix.
Ja, auch damit wird's nix. Die Leute sehe da durch und habe keinen Bock mehr auf diese lauwarme Werbetrommel.
Ja, das werden wir wahrscheinlich bei den nächsten Malen auch wieder spüren. Ja, läuft. So, kommen wir mal zu einem Datenschutzproblem. Einem natürlichen Datenschutzproblem.
Okay.
Ja, es ist ja, ist eigentlich natürlich. In Gumna, also der Präfektur, gibt es ganz berühmte Winterböen. Die nennt sich Karakase. Und die nehmen auch gerne mal was mit, weil die so stoßartig auftreten. Man rechnet nicht damit und dann flupp ist irgendwas weggeweht. Und jetzt hat es halt eben Dokumente erwischt mit persönlichen Daten. Mal wieder.
Genau. Mal wieder. Ich habe das irgendwo schon mal gehört. Mal.
Also es ist wirklich so, da ging ein Straßenpatrouillenbeamter fröhlich seinen Job nach und kontrollierte Schäden an einer Leitplanke. Und der hatte halt zusammengeheftete Dokumente dabei in seiner Hand. Und dann kam halt eine dieser lustigen Böen und schwupp, vom waren die Dokumente weg. Man hat dann 8 Mitarbeiter darauf angesetzt, diese Dokumente zu suchen. Man fand allerdings nur noch 2.
Oh je, Mini.
Ja, tut also, ich finde das so komisch.
Dass es da Ärger gibt.
Es häuft sich dermaßen, dass man fast schon Regelungen einführen musste, dass man jedes Mal, wenn irgendwie Papier außerhalb von einem Gebäude gebracht wird, dass es in einem Sicherheitsverwahrungsbehälter ist.
Nee, hat man auch schon versucht, hat auch nicht geklappt. Das ist nämlich tatsächlich im April 2024 in Haiti passiert. Da war man nämlich der Meinung, wir müssen mal Dokumente umlagern. Und anstelle, dass man den Datenträger nimmt und den einfach ins nächste Gebäude schleppt, hat man den ganzen Spaß ausgedruckt, in einem Sicherheitsbehälter verpackt, auch Karton genannt. Und was ist passiert? Ja, man war draußen, der Karton ist umgekippt und die Daten waren vom Winde verweht.
Sicherheitsbehälter?
Naja, Karton halt.
Ach, ist weißt die Bürokratie du? Manchmal nicht herrlich.
Mhm. Im Mittelalter hattest du wenigstens eine beschlagene Truhe, die du abschließen konntest. Da wäre der Wind nicht so einfach durchgegangen.
Jetzt mal ganz ernsthaft, ey. Es gibt Touchpads, verdammt. Warum nicht einfach ein Touchpad? Ich raus nicht. Das ist so. Ah, das ist so typisch Bürokratie, die man hier aus Deutschland kennt, ehrlich. Wir haben moderne Technologie. Wir statten auch unsere Schulen mit moderner Technologie aus. Aber bei solchen Sachen, wo empfindliche Daten rumliegen, die nehmen wir auf Papier mit, weil können ja nicht gehackt werden. Ne?
Außer von der Natur.
Ja, außer von der Natur. Jetzt müssen wahrscheinlich die Betroffenen, weiß ich nicht, auf Biber oder Bären oder so aufpassen, die jetzt ihre Adresse haben. Okay, der war flach, das gebe ich ja zu. Naja, jedenfalls die Präfekturverwaltung hat sich dann bei den betroffenen Personen telefonisch gemeldet und sich erstmal kräftig entschuldigt und alles erklärt. Es gibt angeblich keinen Datenschutzmissbrauch. Man hofft auch, dass da einfach nichts passiert, weil man die Blätter einfach nicht mehr wiederfinden wird.
Oh Gott, das ist eine miese Aufgabe für den neuen Praktikanten oder den Neuangestellten, die Telefonate zu machen, ey.
Hey. Da würde mich ja eigentlich mal interessieren, wie denn die Bevölkerung dazu so steht.
Man ist Datenschutzprobleme gewöhnt. Weil man hat es in Japan nicht so mit Datenschutz. Übrigens tatsächlich auch die Allgemeinheit hat das nicht so mit Datenschutz. Man geht tatsächlich sehr fahrlässig damit um.
nicht also so toll. Also
es war dann im Fall im Prinzip dann so, ja, na gut, passiert mal nicht so schlimm, dann ja. Kann man nicht mal besser aufpassen. Okay,
auch interessant. So ungefähr. Nein, die Antwort der Leute ist nicht bekannt. Aber es ist halt tatsächlich wirklich so, datenschutztechnisch hängt Japan, das ist eigentlich ein Traumland für jeden Cyberterroristen.
Nicht schön.
Ja, deswegen erlebt man ja auch immer mehr Cyberangriffe tatsächlich. Das ist ja jetzt auch nicht gerade so, dass, ne?
Ja.
Ziemlich unschön, aber gut, was soll man machen?
Naja gut, in dem Fall war es ja nur wirklich höhere Gewalt. Hätte man es besser machen können? Ja, wahrscheinlich, aber gibt Schlimmeres, würde ich jetzt behaupten.
Es ist höhere Gewalt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, also besser von irgendeinem, irgendeinem Tier gefressen, als dass es ein Cyberterrorist in die Finger bekommt.
Ja, genau. Das definitiv. Na, das auf jeden Fall. Ja, es ist halt trotzdem so, wieso nimmt man nicht einmal ein Touchpad?
Kommt doch, irgendwann.
Ja, genau. Wir haben jetzt auch welche. Ich meine, jetzt ohne Witz, jeder Schüler hat ein Touchpad mittlerweile oder bekommen. Also, Na gut, so, kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema. Wir waren ja schon bei den hohen Kosten. Und jetzt ist der neue Curry- und Reisindex draußen. Der Curry- und Reisindex zeigt den Preisanstieg bei Curry. Ja, sowas gibt es wirklich. Und da hat sich herausgestellt, dass der Curry- und Reispreis zum 8. Mal in Folge einen Rekordhoch erreicht hat. Und zwar im November 2024 stieg der Preis um 6 Yen auf 377 Yen, also ca. 2,33 Euro für einen Teller Curry und Reis.
Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt ein 1:1-Preis, wie man in der Realität überall findet.
Liegt der Preis sogar noch höher, das ist ein Durchschnittspreis.
Ja, ja. Aber trotzdem, das ist gibt's doch auch bei uns, oder? Wir haben doch auch so einen Dönerpreiswert, oder?
Ja, ich glaub,
wir sagen das, glaube ich, immer scherzhaft, dass man so gucken kann, wie der Dönerpreis ist, an welcher
Haben
Region.
Sie das nicht tatsächlich?
Nee, es gibt einen Dönerpreis. Das? Ja, es gibt einen Echt? Dönerpreisindex, ja.
Das ist ja krass.
Es gibt sogar einen Bratwurstindex. Ja.
Ja, auf jeden Fall, im Endeffekt ist das auch sowas genauso mit demselben Tücken. Ne? Bei einigen Sachen kann man nachvollziehen, warum es viel teurer geworden ist. Der Reis ist massiv teurer geworden. Ne?
Ja.
Ja, ja. Aber
und
bei anderen
Gemüse.
Sachen, ja, tatsächlich beim Curry ist es allerdings nicht das Problem, das Gemüse. Das Gemüse, das für einen Curry Stimmt. benutzt wird, ist hier sogar ein bisschen gefallen im Preis. Ne? Aber
was
das
so Problem
halt
ist, ist ja wohl der Kohl, den es gerne mal so als Beilage bei so.
Genau, das ist nämlich das Problem. Der Kohl ist schweineteuer geworden.
Ja, das sieht man halt nicht beim Curry-Index, ne, weil er nicht dafür benutzt wird. Das ist auch der Nachteil vom Curry-Index.
Ja, es ist halt, also Reis ist vor allen Dingen extrem teuer geworden und halt Fleisch. Und man rechnet halt auch weiter mit einem einem weiteren Anstieg. Weil gerade importiertes Fleisch halt immer teurer wird.
Ja gut, das macht irgendwie Sinn. Ne?
Ja. Ja, und wenn Curry in Japan teuer wird, dann ist die Kacke aber am Dampfen. Ne? Das ist
leider
wie bei uns der Döner.
Ja, und die anderen beliebten Schnellmahlzeiten, wie das Ramen, ist ja auch davon betroffen gewesen. Ne?
Ja.
Mhm.
So, aber wenn wir gerade bei Lebensmitteln sind, übrigens ganz kurz nebenbei, das Landwirtschaftsministerium hat jetzt schon gewarnt, liebe Leute, Gemüse wird immer teurer. Rechnet mal damit, dass es jetzt halt noch tiefer in die Tasche geht mit eurer Hand, damit ihr das passende Geld dafür findet. Gleichzeitig hat die Regierung jetzt angekündigt, dass man die Exporte von Agrar, Forst, Fischerei und Lebensmittelprodukten deutlich erhöhen will. Also genau genommen ist es ja so, dass die japanische Regierung bis dieses Jahr jährlich 2 Billionen Yen an Lebensmitteln exportieren möchte und bis 2030 soll der Exportwert auf 5 Billionen Yen steigen. Das sind so 30,9 Milliarden Euro. Und tatsächlich ist es halt so, dass man sagt, gut, dafür müssen wir noch ein bisschen was tun. Und jetzt will man vor allen Dingen den Herstellern helfen, dass sie im Ausland expandieren und dabei bitte japanische Zutaten verwenden. Und natürlich hofft man weiter auf Touristen, was jetzt auch nicht weiter schwer ist.
Das, ja, okay. Fein, aber das hört sich für mich so ein bisschen nach Glücksspiel an. Ja, weil man sieht ja, wie unzuverlässig die Ernte ist bei dem ganzen Klimawandel-Unsinn, den wir erleben müssen. Ne?
Mhm.
Ob die das, ja, wie wollen sie das hinkriegen? Wie wollen sie das dann verlässlich zu einem Wirtschaftszweig anwachsen lassen, hier so, dass der Export?
Also es ist schon so, gerade durch den Tourismusboom werden japanische Lebensmittel immer beliebter. Es gab mal so in der Pandemie so einen kleinen Knick, da sanken dann tatsächlich auch die Exporte, aber seit 2023 steigen sie halt wieder. Ich kann es auch verstehen, weil japanische Lebensmittel sind schweinelecker. Und diese Beliebtheit will man halt ausnutzen. Vor allen Dingen gerade so Restaurants und so weiter. Das läuft einfach momentan ziemlich gut. Und deswegen sagt man halt, okay, liebe Hersteller, verbreitet euch, geht in die Welt hinaus, kooperiert mit anderen, gebt ihr Lizenzen, aber die müssen halt japanische Zutaten verwenden. Hm. So, und dafür geben wir euch Geld und dann nutzt ihr halt eben japanische Lebensmittel und alle haben halt was davon. Weil anders wird man nämlich ehrlich gesagt das Ziel bis 2025 für dieses Jahr nicht wirklich erreichen, weil man ist so ein bisschen weit davon entfernt. Weil in den ersten 11 Monaten stiegen die Lebensmittelimporte im Vergleich zum Vorjahr um 1,9% und liegen jetzt bei 1,3 Billionen Yen. Das ist also noch ein bisschen weit weg von den 2 Billionen.
Hm.
Naja, kann man noch dran arbeiten, auf jeden Fall. Aber
das ist zumindest was, womit auch unsere Hörer hier kräftig bei helfen können, die japanische Lebensmittel kaufen, ne? Hopp, 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 hopp.
Ah, ich überlege mir trotzdem, wo ist da die Grenze? Weil Japan hat nicht so viel Anbauland, wie wir vorhin gesagt haben. Ne? Alles, was an flachem Gebiet da ist, wird halt zugekleistert mit Stadt. Jo. Und 85% von Japan sind halt Berge, die nicht gut bebaubar sind, weder für Landwirtschaft noch für Häuser oder sonstiges. Also es ist anders bei uns wie in Deutschland. Bei uns ist vielleicht 40% von der ganzen Landmasse.
Ja, aber so wirklich mehr anbauen brauchen sie eigentlich gar nicht. Tatsächlich ist es so, dass sie ja auch noch sehr viel wegschmeißen. Und man will das Ganze halt dementsprechend ein bisschen koordinieren. Also im Prinzip wäre das, glaube ich, wahrscheinlich wirklich kein Problem, für 5 Billionen Yen zu exportieren. Hm. Das dürfte gar kein Problem darstellen. Vor allem gerade, weil ja, naja, die Bevölkerung braucht halt immer weniger, wenn sie immer kleiner wird, ne?
Ja.
Sofern, aber, also ich sag mal so, dafür muss die Beliebtheit natürlich auch beibehalten werden, anders geht das ja nicht.
Ja, klar.
Also, wenn Japan auf einmal schlagartig nicht mehr beliebt wird, dann wird es ein bisschen blöd.
Ja, aber im Moment sieht es gut aus, ne? Die Zahlen steigen.
Ich wollte gerade sagen, es sieht verdammt gut aus, weil jetzt haben wir es tatsächlich verbrieft, schriftlich, statistisch erfasst. Japan verzeichnete 2024 einen Tourismusrekord, denn in dem Jahr reisten fast 37 Millionen Touristen nach Japan. Das ist also deutlich mehr als 2019. Da waren es nämlich nur 33,4 Millionen und 2019 war das letzte Rekordjahr. Tendenz weiter steigend. Die meisten Touristen kamen übrigens aus Südkorea, gefolgt von China und Taiwan, und aber halt auch USA und Europa reisen immer mehr hin. Und jetzt nur als Fun Fact: aus Deutschland kamen 2024 325.900 Touristen nach Japan. Das ist ein Anstieg von 37,8% gegenüber dem Vorjahr. Ja.
Alle wollen so nach Japan.
Ja, Japan wird immer beliebter. Dazu kommt übrigens, dass die gesamten ausländischen Touristen, also alle zusammen 8,1 Billionen Yen, also ca. 50,1 Milliarden Euro in Japan ausgegeben haben. Und das ist ein sattes Plus von 53,4% gegenüber 2023 und ein Plus von 69,1% gegenüber 2019. Jeder Tourist gab ungefähr im Durchschnitt 227.000 Yen aus, also ca. 1.404 Euro.
Meine Schnute. Und das trotz des Yen-Preises, ne, der für den Touristen natürlich viel besser ist. Ne?
Genau das. Ebenfalls zeigt die Statistik was sehr Interessantes. Und zwar geben chinesische Reisende sehr viel natürlich zum Einkaufen aus. Die kaufen da wirklich die Läden leer. Aber gerade aus Europa, USA und Australien sind die Touristen eher diejenigen, die deutlich mehr Geld für Unterkünfte ausgeben.
Hm.
Ja, man will halt ein bisschen Luxus, ne?
Ich frage mich, ob unter Unterkünfte auch diese ganzen Besuche bei den heißen Quellen und etc. alles fällt, nicht? Das nein. fällt nicht
das
runter?
Nein, das sind tatsächlich bloß die Unterkünfte.
Ah, okay.
Also Hotel und so weiter. So, und weiter steht, dass Japan natürlich bis 2030 60 Millionen ausländische Touristen im Land stapeln möchte in dem Fall. ja, von was anderem kann man da nicht mehr sprechen. Da ist es so, man setzt aber jetzt halt vermehrt auf Luxustourismus und es gibt ja jetzt auch ein Pilotprojekt, denn bis 2031 soll in jedem der 35 Nationalparks in Japan mindestens ein Luxushotel stehen, damit man halt eben da ordentlich Menschen rein kann, die halt bereit sind, deutlich mehr Geld auszugeben. Ja. Also genau genommen, man will halt das Geld der Menschen. Die Menschen können auch wegbleiben, können auch einfach nur ihr Geld schicken, würde auch reichen. Und ich glaube, das wünschen sich mittlerweile auch einige Menschen in Japan.
Ja, es ist etwas voll für viele.
Tatsächlich sieht man das an der Reaktion auf unsere Artikel, gerade im Social Media. Da kommen immer mehr Kommentare wie, ja, das kann ich bestätigen, das ist hier und da schon teilweise sehr unschön. Kann ich auch nachvollziehen. Die Beschwerden nehmen halt zu und für viele Menschen wird es halt unangenehmer, weil man halt eben, ja, an einigen Ecken schon Gruppenkuscheln hat.
Ich kann mich erinnern an die alten Ziele für den Tourismus. Da hat Japan noch so vor 6 Jahren oder so mit 40 Millionen Touristen geflirtet. Mhm. Und da sind wir ja gar nicht mehr so weit entfernt von.
Naja, es gibt aber ein paar, nicht weit entfernt. Ja, stimmt. Nächstes Jahr wahrscheinlich. Aber es gibt auch Risiken. Ein Risiko ist, was passiert, wenn der Yen schlagartig wieder an Wert gewinnt, weil dann werden die Reisen nach Japan wieder teurer.
Ja.
Ob dann der Boom bleibt, ist fraglich. Also das ganz große Problem ist halt die Nachhaltigkeit. Und jetzt nicht die Umweltnachhaltigkeit, sondern die Nachhaltigkeit, dass weiterhin der Tourismus steigt.
Hm, hm.
Klar, die Umweltverträglichkeit ist auch wichtig, denn auch in Japan gibt es übrigens immer mehr Reiseanbieter, die mehr auf Umweltaspekte achten. Trotzdem, nur um nach Japan zu kommen, braucht man halt eben ein Flugzeug oder ein Schiff und beides ist nicht gerade unbedingt umwelttechnisch so toll.
Nee.
Oder laut Google ein Jetski. Hm, naja.
Also an die 60 Millionen bis 2030, da glaube ich auch nicht dran. Da ist die japanische Regierung irgendwie im Schlaraffenland gelandet.
Und man hofft halt das Beste, ne?
Aber das Allerbeste.
Und, ja.
Naja, wenn man das als das Beste bezeichnet. Also 60 Millionen, das würde so viele Probleme hervorrufen, das wäre
ja, das würde vor allen Dingen jetzt vorhandenen Probleme schon verschärfen. Ich meine, klar, die Städte tun was dagegen. Also wie zum Beispiel ja Kyoto mit dem, hey, Gyeonviertel nicht mehr betretbar, eigenen Shuttle-Service und so weiter und so fort. Oder halt jetzt auch Übernachtungssteuer ein bisschen anheben, damit wir neue Maßnahmen bezahlen können. Trotz allem gibt es verdammt viele Menschen, die sich weniger Touristen wünschen. Und ich befürchte, auch wenn das so weitergeht, wird man eine spürbare Kluft langsam merken zwischen Tourist und Einheimischen. Weil es geht vielen einfach wirklich auf den Keks. Gerade in den typischen Gebieten. Also in Kyoto möchte ich aktuell nicht wohnen und viele andere Menschen möchten da auch nicht mehr wohnen. Was irgendwo nachvollziehbar ist.
Jupp. Wie gesagt, wir haben ja schon die Bilder gesehen und es sind tatsächlich nur Sardinenbüchsen.
Ja. Und man sieht auch immer mehr Schilder, alle Ausländer sind hier nicht willkommen. Weil die Leute haben die Schnauze voll und das ist nachvollziehbar. Weil die Regierung muss da einfach was tun. Aber das sind halt so zaghafte Versuche, die momentan unternommen werden. Wirklich, einen Plan gibt's noch nicht. Aber das kennen wir ja schon. Wäre mal schön, wenn die einmal einen Plan vernünftig ausarbeiten würden. Naja, so, weil wir gerade bei Kyoto waren, da ist auch noch so eine Sache. Wenn ihr nach Kyoto reist dann und ihr begegnet einer Geisha oder einer Maiko, macht bitte kein Foto. Und zwar folgendes, gerade durch den Tourismusboom sind Geisha und Maikos ja unglaublich beliebte Fotomotive geworden. Also ich meine, jeder, der nach Japan düst und da immer war, der bringt garantiert ein Foto mit, wo eine Geisha oder eine Maiko drauf ist. Nur, da gibt es ein kleines Problem. In Japan gibt es das sogenannte Recht auf Öffentlichkeit. Das bedeutet, dass damit die wirtschaftlichen Vorteile, die eine Person erzeugt, geschützt werden. Also zum Beispiel das Äußere, in dem Fall eine Geisha. Das ist halt eben ihr Kapital und das gehört geschützt. So.
Mhm.
Und wenn du jetzt ein Foto machst und es veröffentlichst, verstößt du dagegen. Dieses Recht ist zwar nicht im Gesetz verankert, sondern das hat das Verfassungsgericht, glaube ich, war das oder so, oder Obergericht oder irgendwie, jedenfalls mal zur Sprache gebracht. Und mittlerweile sind sie in Kyoto darauf aufmerksam geworden, und zwar durch eine Werbung eines Gewürzherstellers, der immer mit Gecko und Maikas wirbt. Und dann ist einfach sind ein paar Menschen zur Besitzerin des Teehauses gegangen, was halt da, wo die Gecko und Maikas abstammen, und haben sie mal gefragt, sagen wir mal, was kennen Sie das Gesetz eigentlich? Oder beziehungsweise kennen Sie das eigentlich? Und sie kannten das nicht. Und dann haben sich mal alle in Kyoto zusammengesetzt und gesagt, na, stopp, hier müssen wir was machen. Das gilt, wohlgemerkt, für Fotos. Aber es gilt halt eben auch für Werbekampagnen, denn bisher erhielten die Geishas und Maikos immer nur so Blumengebühr und kleine Geldgeschenke für Fotoshootings und Drehs, aber eben keine angemessene Vergütung, und das soll damit geändert werden. Und wie gesagt, darunter fallen tatsächlich auch Fotos, die ihr macht und im Social Media veröffentlicht. Eigentlich verstoßt ihr damit gegen das Recht auf Öffentlichkeit.
Es muss wirklich als Gesetz irgendwie festgelegt werden. Ich meine, wir haben ja auch in Deutschland sowas wie das Recht an eigenem Bild, dass nicht einfach irgendjemand, wenn du es nicht möchtest, dein Bild nehmen kann und damit Geld machen kann. Ja.
Ja. Also man darf in der Öffentlichkeit fotografieren und so weiter, Also jetzt ist eine Veranstaltung, dann darf man fotografieren. Aber also die Teilnehmer auch mit fotografieren tatsächlich, das gehört dazu. Aber ja, das ist ein ziemlich strenges Gesetz, aber das ist auch richtig tatsächlich. Und hier in dem Fall muss ich sagen, naja, es ist ihr Kapital, ne? Und man muss mal ehrlich sein, teilweise finden da ja förmlich Hetzjagden statt, wenn man halt ein tolles Foto erwischen will. Und dass man das nicht so toll findet, ist auch irgendwo nachvollziehbar.
Es ist wirklich notwendig, dass es gescheit durchdacht wird, weil
Richtig. Es
gibt ja auch Sachen, wo du sagst, da muss man da ein kleines bisschen lockerer mit umgehen. Ne? Ich denke zum Beispiel jetzt an den Kunstbereich. Ne? Es gibt genug Leute, die Straßenfotografie machen und dann Fotobände veröffentlichen. Ne? Mhm. Da gibt es ja einige davon, die sind hochgeschätzt und fangen so richtig den Zeitgeist von einer, ja, von den 80ern oder 90ern oder den 70ern ein. Mhm. Und du kannst ja nicht einfach nur sagen, dass das überhaupt nicht mehr möglich wäre. Das muss definiert werden. Wenn es ein Recht gibt, das aber nicht als Gesetz irgendwo niedergeschrieben ist, ist es so schwammig.
Richtig. Ja. Trotz allem auch hier nochmal der Hinweis, bevor ihr ein Foto schießt, fragt freundlich nach. Normalerweise sagen sie auch ja, das ist nicht das Problem, aber fragt vorher.
Aber echt, ey.
Das ist halt das, was viele Touristen leider nicht machen. Sie knipsen einfach wie wahnsinnig wild durch die Gegend. Aber es wird halt nicht gefragt.
Ja. Dabei ist das auch so einfach.
Ja, genau.
Man muss doch nicht mal was Punkt. Bezahlen.
Nö, in der Regel eigentlich tatsächlich nicht. Man macht ja keine Werbeaufnahmen damit oder so. Oder man verdient damit ja auch kein Geld. Aber dass man so aufgenommene Fotos, vor allem mittlerweile übrigens ein kleiner Volkssport, Geishas und Maikos erwischen, wenn sie gerade in Privatklamotten unterwegs sind, was ich auch so hohl finde, und das dann zu veröffentlichen, das ist also absolut dämlich. Sowas macht man einfach nicht. Und deswegen kann man ja mal fragen. Aber ich finde allgemein das ziemlich gut, dass sich das jetzt durchsetzt, weil gerade auch, sie sind halt unglaublich beliebte Werbefiguren und gerade dafür sollten sie vernünftig bezahlt werden. Ich meine, ein Unternehmen macht die Werbung, das spült Geld in die Kasse, also sollen die doch ein Stück vom Kuchen abhaben.
Ja,
das ist, was ja nicht so war, finde ich, also ich wusste das vorher nicht, das finde ich ziemlich dreist. Besonders, und das darf man ja auch nicht vergessen, auch oder trotz Tourismusboom, durch die Pandemie haben Gesche und Maikos tatsächlich irrsinnig Einnahmenverluste erlitten und wirtschaftlich geht es immer noch nicht so gut, weil einfach diese Privatvorstellungen nicht mehr so beliebt sind.
Ja, es liegt auch daran, dass es zu einem traditionellen Handwerkskunst gehört, die sowieso alle im Niedergang begangen sind. Ne? Die sind alle nicht so prickelnd.
Man geht halt auch nicht mehr so gerne feiern, ne?
Ja.
Ja, und Touristen machen das ja in der Regel dann gar nicht. Und das führt zu extremen Umsatzeinbußen. Also in der Hinsicht stößt man damit ja im Prinzip auch eine Tür auf, um eben diesem alten Handwerk zu helfen. Jo. Und selbst wenn man als Tourist mal, weiß ich nicht, 5 Euro da lässt oder so, oh mein Gott, bringt einen jetzt auch nicht um, bin ich der Meinung.
Nee.
So, wir haben einen Präzedenzfall in Japan tatsächlich. Denn es wurde zum allerersten Mal ein Host wegen Scouting-Back-Zahlung verurteilt. Das heißt also, ein Mitarbeiter eines Hostclubs, beziehungsweise in dem Fall eines Betreibers, der Frauen gezwungen hat, zur Prostitution gezwungen hat und dann einen Teil ihrer Einnahmen behalten hat, wurde tatsächlich deswegen, also genau genommen wegen Zwangsprostitution, verurteilt. Und das ist das allererste Mal in der Geschichte Japans. Und das wurde auch Zeit.
Meine Güte. Wenn du dich wie ein Yakuza aufführst, dann sollte es relativ einfach sein, dich auch vor Gericht zu ziehen, oder?
Ja, also früher wurden Hosts halt nach dem Employer Security Act angeklagt, weil sie halt Frauen zu schädlichen Handlungen vermittelt haben. Gott, ist das kompliziert. nun erkannte das Gericht aber erstmals an, dass diese Zahlung von einer Kundin als Nachzahlung von Kundinnen als kriminelle Erlöse an und schuf damit halt eben diesen Präzedenzfall, weil das ist härter.
Okay.
So. Und dementsprechend ist auch nur wirklich ganz, 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 ganz knapp mit einer Bewährungsstrafe vorbei, ganz knapp an einer Gefängnisstrafe vorbei geschreddert. Er wurde auf, 4 Jahre Bewährung und 500.000 Yen Geldstrafe, also 3.120 Euro verknackt. Das könnte jetzt Schule machen und könnte gerade gegen diese Weitervermittlung von Frauen, die man vorher in die Schuldenfalle getrieben hat, ziemlich gut helfen.
Ist jedenfalls eine gute Entwicklung und zeigt auch, dass man nicht nur quatscht, sondern in dem Fall tatsächlich auch was macht.
Ja. man will ja immer härter dagegen vorgehen. Und ich meine, nationale Polizeibehörde hat ja jetzt erst verlangt, Leute, härtere Gesetze bitte. Weil das muss einfach definitiv sein. Die Schulden, die Menge an Frauen, die sich halt verschulden, das wird halt immer mehr.
Es ist halt schon irgendwie ein ekliges Konzept.
Ja, wie gesagt, es erinnert mich total an die Masche der Yakuza, ne? Hm. Also drangsalieren, nötigen, erpressen und dann halt Prostitution da rausziehen. Und
naja, klar, ja, erst eine Schuldenfalle treiben und dann jetzt gehen wir deinen Körper verkaufen.
Ja, ja, ja.
Und das alles nur, weil sie halt eben Zahlung auf Rechnung, kaufe jetzt, zahle später nutzen. So ein typisches System halt.
Ja, aber das ist Wahnsinn. Es wird richtig höchste Zeit, höchste Eisenbahn.
Übrigens, ne, es sind ja nicht nur die Haus, wo Frauen hingehen, die das machen. Nee, tatsächlich machen das auch mittlerweile immer mehr Boys-Bars. Und Männercafés.
Oh Mann, nee.
Und gerade Prostitution, naja, viele Touristen, es boomt halt blöderweise.
Ich frage mich auch echt, inwieweit das zusammenhängt damit, dass die Yakuza halt wirklich am Schwinden ist und verschwinden ist, ne? Ich meine, wenn die diese Bereiche in der Hand hätten, dann würden die wahrscheinlich keine Nebenbuhler wie das dazulassen, aber halt die
Yakuza sind von gestern.
Ja, die würden es selber machen. Und dann, da hätte die Japanischen zumindest gerechtlich gesehen, hätten sie ja schon ihre Präzedenzen, um denen hinterherzugehen. Aber die Yakuza sind weg und jetzt haben wir das Neue und man muss schnell reagieren und anpassen, ne?
Ja, vor allem merkt man jetzt erst die Größe des Ausmaßes, weil das war vorher gar nicht so bewusst, habe ich so das Gefühl. Das ist ja jetzt nicht erst seit gestern, dass es so geht, aber man ist letztes Jahr, hat es erst so angefangen, die Runde zu machen und da sind auch die Medien drauf aufmerksam geworden. Aber das Problem gibt es schon viel, 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 viel länger.
Ja.
Und es, also so ein Hausclub kann für eine Frau verflucht teuer werden. Gerade wenn man zum Beispiel einsam ist, naja, dann ist da einer, der umgarnt anhält, sieht auch noch gut aus und so weiter und so fort. Und dann bringt er einen dazu, dass er teure Geschenke bekommt und dass man halt teure Sachen kauft im Café. Da läppert sich tatsächlich ordentlich Summen zusammen. Das geht ratzfatz. Ich meine, gut, Männer werden wahrscheinlich nicht besser sein, aber ich kenne Männercafés ehrlich gesagt nicht. Ja, und wie gesagt, Zwangsprostitution ist ja momentan auch so, dass der Freier ja keins auf den Deckel bekommt, wenn man erwischt wird. Nö, da kriegt dann bloß die Frau die Strafe. Ist auch wieder ganz toll geregelt.
Das ist auch kaputt.
Total.
Das muss auch überarbeitet werden.
Dringend, auch das hat die nationale Polizeibehörde letztes Jahr bereits gesagt. Ich hoffe, sie machen da auch endlich was.
Ja.
Wobei der Druck auf die Regierung in dem Fall sehr groß ist, weil ja auch Shinjuku zum Beispiel gesagt hat, Leute, das kann so nicht weitergehen. Jetzt unternehmt was. Und ich meine, wenn so ein Bezirk ankommt, dann hat das nochmal eine ganz andere Gewichtung. Das ist halt so eine Sache. Aber es ist halt wieder so ein Thema, wo sich die ganzen Männer nicht in der Regierung nicht reinversetzen können. Und tja. Oh, apropos Regierung. Wir haben nämlich einen Spendengeldskandal.
Oh je,
so.
Schon wieder.
Ja, warte. Ja, jetzt, es ist schon wieder so blöd, dass es schon wieder herrlich ist. Also folgender Fall. Die Staatsanwaltschaft in Tokio hat einen Buchhalter der Regierungspartei LDP auf lokaler Ebene, also sprich in der Stadtverordnetenversammlung, wegen des Verstoßes gegen das Gesetz zur Kontrolle von Parteispenden angeklagt. Also sprich, weil er eben fast 35 Millionen Yen, also 218,85 Euro an gesammelten Spenden nicht ordnungsgemäß verbucht hat. Und damit haben wir gerade den ersten Spendengeldskandal auf regionaler Ebene.
Okay.
Ja.
200.000 Euro um rum. Das sind schöne Brocken.
Und das ist genau die gleiche Masche, die auf ganz großer Ebene abgetudelt wurde. Ist genau das gleiche. Also man hat halt Spendentickets verkauft, ne, dann hat man einen Teil davon einbehalten und so weiter und so fort. Kennen wir alles. Hatten wir letztes Jahr ganz oft. Zeigt aber auch, dass das Ausmaß des Spendengeldskandals nämlich größer ist, als alle dachten. Weil die lokale Ebene hat sich noch gar keiner angeschaut. Auch die Presse übrigens nicht.
Meine Güte.
Deswegen war man auch ein bisschen verdutzt, als jetzt die Staatsanwaltschaft gesagt hat, hey, wir haben da einen von der LDP am Schlawiner.
Das ist zur Gewohnheit geworden über Jahrzehnte, dass das einfach der Standard ist, ja?
Ja, mittlerweile
wahrscheinlich
schon.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, es ist, also, ich weiß auch nicht, was die sich denken. Aber es ist halt mal wieder so, ja, typisch, ne? Da fällt mal an.
Naja, ich meine, überrascht sind wir auf jeden Fall nicht, oder?
Nein.
Habt man schon mal gehört.
Kennen wir alle schon, ist nichts Neues.
Eigentlich traurig, oder?
Nee, ich bin ehrlich, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass es dann irgendwann auch mal auf regionaler Ebene rauskommt, weil ernsthaft, das war klar, dass das irgendwann passiert. Das ist, es ist halt LDP. Wir sind zum Geldmachen da. So, was haben wir denn noch Schönes? Ach ja, wir haben ja noch die Insolvenzen.
Also, oh, Wirtschaft.
Ja, das ist tatsächlich bitter. Denn in Japan gingen 2024 über 10.000 Unternehmen pleite. Das ist das erste Mal seit 11 Jahren. Hauptursache sind, naja, Arbeitskräftemangel, steigende Preise. Wer hätte das gedacht? Und zwar betroffen sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen, also die Hauptarbeitgeber in Japan im Prinzip. Viele dieser Unternehmen haben Corona-Kredite aufgenommen und die müssen sie jetzt halt wieder zurückzahlen. Da aber der Preis halt eben für Material und so weiter irrsinnig gestiegen ist, tja, fehlt das Geld halt. Und dann kommt halt hinzu, man findet unglaublich schwierig Arbeitskräfte. Gerade kleine und mittlere Betriebe haben da ja riesengroße Probleme. Und ja, das macht sich mittlerweile bemerkbar. Die Dienstleistungsbranche ist übrigens am meisten tatsächlich betroffen, vor allen Dingen Restaurants, aber auch die Baubranche. Oh, und sehr viele Izakayas sind leider pleite gegangen und auch Ramen-Restaurants gehen immer mehr bankrott.
Ja.
Ja, ist alles zu teuer geworden für die, ne? Mhm.
Ich find's krass, dass von diesen ganzen Insolvenzen gerade mal 2 größere Firmen dabei sind und der Rest ist alles kleine und mittlere Betriebe.
Ja, das ist wirklich krass.
Das ist extrem heftig, ja. Und wenn es heißt, vor 11 Jahren, also 2013, das war, glaube ich, so ziemlich eines der letzten Jahre von der großen Wirtschaftskrise, bevor sich Japan wieder erholt hat.
Mhm.
Und das heißt, wir sind, allein was die Insolvenzen angeht, sieht es nach Wirtschaftskrisenstimmung aus.
Ja, definitiv. Also Japan hat Probleme mit der Wirtschaft. Denen geht es jetzt auch nicht unbedingt so toll. Die haben vielleicht ein bisschen mehr Wachstum als wir hier in Deutschland, aber so toll ist das da drüben auch nicht. Ich meine, gut, China hat jetzt gerade 5% gemeldet. Das sind auch nicht unbedingt gerade die tollsten Zahlen der Welt. Gerade für China ist das ziemlich schlecht. Also es rumort halt ordentlich. Und der Arbeitskräftemangel ist ja nicht weg. Der wird ja immer größer. Mhm. So, und dementsprechend rechnen alle Kreditforschungsunternehmen, die sich halt mit solchen Zahlen beschäftigen, aber wirklich tatsächlich alle in Japan damit, dass gerade die Zahl der Insolvenzen aufgrund des Arbeitskräftemangels immer weiter steigen werden. So, und dann ist ja noch ein anderes Problem da. Auch die Insolvenzen wegen fehlender Nachfolger steigen. Die haben nämlich 2024 ebenfalls einen Rekordwert erreicht. So, und dann gibt es noch die finanzielle Belastung durch Sozialversicherungsbeiträge, die ja immer teurer werden. Naja, und Steuern hat man ja auch noch zu zahlen, ne?
Sieht wirtschaftlich nicht so prickelnd aus, zumindest allgemein gesehen. Es gibt tatsächlich einige Ecken, denen geht es wirtschaftlich sehr gut.
Die großen Unternehmen haben alle Rekordgewinne gemeldet.
Ja, die großen Unternehmen sowieso. Ne? Dann der Tourismus natürlich auch.
Ja.
Und die Unterhaltungsbranche, da geht es auch gut.
Das merkt man tatsächlich. Aber das ist jetzt ein Thema, das darfst du jetzt mal ansprechen.
Ja, also es kam ja in unserem letzten Podcast von Anime Buster, da kamen die Zahlen für die Anime-Industrie mehr hervor. Die sind immer so ein Jahr versetzt. Ne? Also hier haben wir jetzt erstmal die Zahlen für 2023. Also es ist, aber trotzdem, man sieht, dass da alles Mögliche gewachsen ist. Besonders was gewachsen ist, ist die Webtoon-Seite, die Webtoon-Wirtschaftszweig, also die koreanischen digitalen Comics. Die sind abgegangen wie nichts Böses.
Ja, komisch eigentlich, dass sie so wahnsinnig beliebt auf einmal werden, ne?
Ja, du musst es mal überlegen. 2017 waren sie so ungefähr bei 250 Millionen, was so Verkäufe angeht. Jetzt sind sie bei 1,5 Milliarden.
Krass.
Ja, also die sind heftig hoch geworden. Und das ganz Lustige ist dabei, ne, vor 15 Jahren oder so konntest du noch so per Daumen sagen, Japan produziert das meiste an Medien für den ostasiatischen Raum. Ne? In China und in Südkorea, da gucken sie größtenteils japanische Fernsehserien, hören japanische Musik und bla bla bla. Jetzt ist das anders. Jetzt ist von den die Webtoons, die Japaner lieben die. Im ganzen asiatischen Raum, 40% der Leser von Webtoons sind Japaner.
Ja.
Auch gut
für Südkorea natürlich. Übrigens tatsächlich, weil die produzieren, ja. Da gibt es irrsinnig viele Webtoons. Die auch wahnsinnig gut sind. Ich meine, wir haben ja auch einige Adaptionen mittlerweile, wenn ich mich nicht irre, Solo-Leveling, nicht eigentlich auch im Webtoon?
Ja, ja, das war auch ein Webtoon.
Und auch aus Südkorea, oder?
Ja. Und klar, jetzt haben die Leute den Braten gerochen und jetzt wird investiert, ne?
Genau, dementsprechend hat nämlich auch das Unternehmen Webtoon Entertainment den japanischen Webcomic, das japanische Webcomic-Unternehmen Number 9 übernommen.
Yes.
Also die produzieren so Sachen wie Savor of the Divine Blood. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wenn jemand da kennt, naja, wisst ihr auch, wem ich meine. Und man will halt weiter tatsächlich in Japan vor allen Dingen expandieren, weil man erhofft sich dadurch ein großes Stück vom Kuchen der immer mehr werdenden Anime-Adaptionen abzubekommen.
Das natürlich auch, aber es ist auf jeden Fall attraktiv, weil Webcomics, Webtoons, Light Novels und Mangas und all das, das ist nicht so ein hohes Risiko. Deswegen hat ja auch Sony sich bei Kadokawa eingekauft und fast 10% von denen sie geholt, weil es ist einfach eine sichere Art und Weise, einen Wachstumsmarkt zu erschließen, wo du nicht wie bei Filmen massenweise investieren musst und Riesenrisiken hast ohne Ende.
Ja, einmal das, und Sony setzt ja sowieso tatsächlich verstärkt auf die Markt der Unterhaltungsbranche anstelle auf seine Technologiesparte, wenn man halt sagt, ja, da ist halt viel zu holen. Und kleiner Funfact übrigens, die japanischen Apps von Webtoon, Line Manga und Line Manga waren im August und September laut des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower die umsatzstärksten Apps in Japan. Und das soll was heißen, ne?
Ist unglaublich, ne?
Das ist Wahnsinn. Ich meine, es sind ja auch wirklich teilweise verflucht gute Sachen dabei.
Das stimmt schon. Es hat auch einen Einfluss darauf, wie die Leute Medien konsumieren. Es ist wirklich so, dass es mittlerweile wieder heißt, dass die Anzahl der Bücherlesenden, ne, ist gestiegen, schlicht und einfach, weil es die digitalen Angebote so groß sind, wo man viel lesen kann. Ne?
Ja, allerdings muss man auch sagen, tatsächlich gehen die meisten halt in Richtung digital, also nicht mehr Buch in der Hand und so weiter. Das merkt man halt auch. Manga verkaufen sich hier und da noch sehr gut.
Ja.
Das hat man ja zum Beispiel beim letzten Band von Demon Slayer, glaube ich, heißt das, gesehen. Der hat sich ja verkauft wie nichts Böses.
Das war Wahnsinn.
Ja, das war wirklich irre. Also da selbst Harry Potter wäre neidisch davon gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Und aber so Bücher allgemein, nee, die lassen halt nach. Das hatten wir vor ein paar Wochen auch in einem Podcast letztes Jahr in einem Podcast angesprochen.
Ja, stimmt.
Ne, also lesetechnisch sieht es richtig düster aus in Japan. Das wird auch immer weniger. Aber digital geht halt ab wie Schmitz Katze.
Ja, ja.
Nö. So ändert sich halt alles. Ne? Ich meine, wäre schön, wenn der digitale Bereich, gerade der digitale Manga-Bereich in Deutschland, sich vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen würde. Weil es gibt hier einige Angebote, muss man sagen. Aber war trotzdem cool.
Schade, dass wir da hinterherhängen. Aber naja.
Ja, ich finde es eigentlich immer schade, wenn so der allgemeine physische Verkauf so ein bisschen zurückgeht. Weil es ist doch schon irgendwas Besonderes, wenn man dann so ein richtig schönes Buch in der Hand hat.
Aber nicht für jeden.
Ja, ja, ich sage das ja auch nicht schlecht für andere. Ich kann auch verstehen, zum Beispiel, E-Books sind ja meistens auch ein kleines bisschen günstiger zum Beispiel. Mhm. Sie nehmen nicht so viel Platz weg. Wenn man zum Beispiel nur eine kleine Bude hat, ja na gut, dann kann man halt seine 24 Bände langen Reihen, Manga-Reihen da nicht einfach hinstellen. Dann ist irgendwann halt der Platz weg, ne?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich besitze wahnsinnig viele Bücher in meinem E-Book wieder. Weißt ich finde das um Längen besser.
Könnt ihr euch noch daran erinnern, als es so Aktionen gab, dass wenn man DVDs oder Blu-rays kauft, dass man da drin einen Code hatte für die digitale Version?
Yep.
Das sollten sie, hätten sie sowas von machen sollen mit Büchern überall hoch und runter in jeder Ecke. Wenn jedes Buch einen digitalen Code drin hätte für die Variante, die ich dann auf deinem Handy dann rumschleppen könnte, hätte ich mehr Bücher gekauft im letzten Jahr.
Es gibt, Amazon macht das teilweise mit Hörbüchern übrigens, ne?
Okay.
Du kriegst das Buch und dann kriegst du noch einen Code, kriegst das Hörbuch noch hinterhergeschmissen für 2 Euro mehr oder irgendwie so.
Hm.
Das ist eigentlich ganz nice, habe ich schon ziemlich häufig gekauft tatsächlich. Wobei ich mag eh Hörbücher lieber, ich gebe es ja zu. ja, lach nicht, Hörbücher sind toll. Aber nee, dass man halt doch gerne digital liest, ist klar. Und dass das hier in Deutschland nicht so weit ist, ich meine, hallo, wir reden von Deutschland. Deutschland und digital, das sind zwei Sachen, die beißen sich.
Aber weißt du was, was Streaming-Anbieter angeht, haben wir da kein Problem mit, ne, in Deutschland. Zugang auf so ziemlich alles.
Ja, das stimmt.
Na, vielleicht kommt das noch. Wir Deutschen sind ja bei manchen Trends ein bisschen langsamer.
Ja, auch hier werden digitale Angebote tatsächlich beliebter. Also der Zeitungsverkauf zum Beispiel geht zurück. Was jetzt auch nicht, mich nicht wirklich wundert, die Leute lesen eher digital. Also die Portale der meisten Zeitungen weisen ein ziemlich großes Wachstum auf.
Mhm.
Ich meine, wir sehen es ja bei uns, ne? Ja, gut, ich meine, wir sind auch klein, aber irgendwann werden wir auch groß, ja, ja. Wenn ich groß bin, dann habe ich auch genug Leser. So, kommen wir zum letzten Thema. Während der Pandemie haben sich immer mehr Menschen Essen liefern lassen in Japan. Ich meine, ist ja auch praktisch, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Und Japan hat natürlich auch viel mehr Angebote als zum Beispiel hier in Deutschland. Wir haben ja nur diesen, wir haben zwei, wenn ich mich nicht, zwei große, oder? Ich glaube, wir haben zwei große, wenn ich mich gar nicht irre. Jedenfalls gibt es aber mittlerweile ein kleines Problem, denn die häufigste gestellte Frage am Support ist mittlerweile, ey, wo ist mein Essen? Oder, ey, warum habe ich Essen vor der Tür?
Okay. Also, okay.
Ja, tatsächlich häufen sich die Kundenbeschwerden beziehungsweise die Beschwerden bei den Verbraucherzentralen, dass irgendwo einfach Essen vor der Tür gelandet ist und man weiß einfach nicht, was man damit jetzt machen soll. Oder halt eben, ja, mein Essen ist gar nicht erst angekommen. Ich meine, klar, wenn es irgendwo anders liegt, ist das logisch. Und das häuft sich tatsächlich. Und da gibt es wirklich ein kleines Problem. Wenn man einfach Essen vor der Tür hat, hat man ja keine Ahnung, wo es herkommt in der Regel. Wenn man jetzt der Restaurantname draufsteht, okay, aber wenn das über eine Liefer-App bestellt worden ist, dann muss man sich an den Support der Liefer-App wenden. Naja, und da ist der Support nicht ganz so toll. Also zum Beispiel beschreiben Nutzer in den japanischen Social Media, ja, wir haben uns dann eben an den Lieferdienst gewandt und gefragt, wo unser Essen bleibt, weil wir hatten Hunger. Die Antwort kam 3 Tage später, da hatten wir aber schon was gegessen.
Hoffe ich
aber
doch.
Das Geld war ja natürlich trotzdem weg, ne? Yay. Oder halt eben, man weiß gar nicht, an wen man sich wenden muss, weil man ja einfach nichts bestellt hat.
Das ist aber tatsächlich skurril, dass es da Fälle gibt, dass das Essen halt bei anderen Leuten dann landet.
Hatte ich ja auch schon. Da hat er hier geklingelt, drückt mir eine Pizza in die Hand und ich habe keine Ahnung warum.
So. Ich meine, klar, sowas kann mal passieren, aber dass das wirklich dann die Leute so geschult werden, dass sie dann nicht irgendwie ja, eine Rückantwort erwarten, dass sie einfach nur das Zeugs abstellen und dann weitergehen und das ist ja.
Ja, ja. Es muss schnell gehen, schnell, schnell, schnell.
Ja, das ist aber dämlich, das ist halt.
Ja, natürlich ist es dämlich. Vor allen Dingen sollte man normalerweise eigentlich das Essen vielleicht eventuell live übergeben, das könnte helfen, aber das macht man halt eben nicht. Gut, während Corona wollte man das ja auch nicht machen und das hat man einfach beibehalten, weil hat ja funktioniert, ne?
Ja, ich glaube nicht mehr, dass es so lange funktioniert. Ich meine, das ist zwar massenweise gewachsen in der Pandemiezeit, aber das wird sich wahrscheinlich nicht auf demselben Niveau für immer so
verhalten. Nein, also tatsächlich stagniert der Markt mittlerweile in Japan. Also Wachstum gibt's halt einfach nicht mehr, weil man einfach, jetzt überlegen muss, wie können wir das denn eigentlich verbessern? Wir müssen das vor allen Dingen verbessern. Das sagt halt eben die Japan Food Delivery Service Association. Die haben übrigens in Japan tatsächlich wirklich für alles eine Association. ja, ist doch so. heißt es dann wirklich, Leute, wir müssen dringend hier unseren Service verbessern, sonst wird das nichts. Und daran arbeitet man jetzt halt. Mal sehen, ob sie es hinkriegen. Ich meine, es kommen ja auch immer mehr Anbieter auf den Markt, ne? Also man hat ja, der letzte große Einstieg war, glaube ich, über Eats, wenn ich mich gerade nicht irre. Da gibt es übrigens auch noch andere Probleme. Die Fahrer verursachen gerne mal Unfälle. Die häufen sich ja auch, aber naja. Und sofern da das, wie heißt der, Lieferando da auftritt, ist sowieso Hopf und Malz verloren.
Ganz ehrlich, mit den meisten Lieferdiensten habe ich eigentlich im Großen und Ganzen eher Negatives gehört von der ganzen Entwicklung. Und die einzige Art und Weise, wie sie es besser machen würden, ist halt dafür, dass die Leute nicht so gestresst alles ausliefern. Dafür müssen sie aber die Preise erhöhen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das weiß ich nicht, ob sie das leisten können.
Ja, oder man sollte sich allgemein angewöhnen, bin ich der Meinung, immer Restaurants zu suchen, wo man halt direkt bestellen kann, die halt auch direkt ausliefern, ohne einen dazwischen zu haben. Das finde ich immer besser. Vor allen Dingen sind die schneller, als mir aufgefallen ist. Wenn ich bei meinem Lieblingspizza-Restaurant eine Pizza bestelle, dann ist sie innerhalb von 20 Minuten da und die ist kochend heiß. Ja. So gehört sich das. Bestelle ich das über den einen üblichen Riesendienst, dann kann ich hier eine Stunde warten und dann bekomme ich da irgendwie so eine kalte, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber Pizza ist das nicht mehr. Und zwar beim gleichen Restaurant darüber bestellt.
Ich habe gar keine andere Wahl, da habe ich es gut. Ich kann nur direkt von Restaurants hier bestellen, es gibt keine Lieferdienste.
Ja, tatsächlich, ich bin ja umgeben von Restaurants. Also hier kannst du dich ja mal quer durch die Welt fressen in meinem Stadtteil. aber die meisten haben keinen eigenen Lieferdienst. Ich meine, ich kann es verstehen, ist teuer. Okay. Aber bei dem, wo es halt geht, bestelle ich dann halt ab und zu mal, wenn ich dann nicht gerade hinlatschen kann. Weil das kommt einfach besser an. So, in Japan, tja, da hat man halt eben das Problem, entweder wo ist mein Essen oder ich habe Essen und ich will es nicht. Und vor allen Dingen ist es so, normal kann man es dann ja einfach sagen, okay, ich nehme das jetzt und schmeiße es halt selbst weg. Das ist so die Standardantwort in Japan. Das kommt aber übrigens gar nicht so gut an. Die meisten wollen nämlich, dass das sofort wieder abgeholt wird.
Das ist natürlich auch unpraktisch irgendwie.
Also da haben die Japaner doch schon einiges an Skrupel und Anstand. Ich würde es einfach kassieren und essen.
Ich glaube, ich auch.
Obwohl, das ja, wär, wenn mich dann jemand fragen würde, würde ich sagen, ich dachte, ein Kumpel hat das für mich bestellt. Naja, ich muss dir mal jemand nachweisen dann, ne?
Ja.
Ich muss mich nach dem Podcast mal hinsetzen und mal gucken, wie das rechtlich eigentlich aussieht, ob man das eigentlich einfach darf.
Wahrscheinlich nicht. Ich denke, es fällt unter Diebstahl.
Also falls wir jetzt hier einen Juristen haben, der uns zuhört, also einer, der so wahnsinnig ist und uns zuhört, schreibt uns doch bitte mal, wie die rechtliche Lage aussieht, wenn man einfach Essen geliefert bekommt, obwohl man es nicht bestellt hat. Das würde mich wirklich
mal interessieren. Das ist, denke ich, glaube ich, so wie wenn du halt ein Paket erhältst, was nicht für dich gedacht war.
Ja, Paket ist ja anders gelagert. Das wird in der Regel nicht schlecht.
Ja, ja, aber wenn du wissentlich irgendwie was benutzt oder annimmst, was nicht deins ist, dann ist es, glaube ich, schwierig.
Ich habe keine Ahnung. Das war also weiß ich nicht, wie das bei Essen aussieht. Deswegen hört uns ein Jurist zu, würden wir uns sehr über eine E-Mail freuen, wo uns das mal erklärt wird. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Es ist eine interessante Grauzone, ne?
Ja, eigentlich tatsächlich. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wer es noch nicht geschafft hat, die letzte Folge zu hören, weil er noch die kaputte Version hat, kann jetzt ja mal reinhören. Die müsste jetzt mittlerweile ausgetauscht sein. Wie immer, wenn ihr weitere Japan-News haben wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Liked uns, wo ihr uns liken könnt, folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Vor allem bei YouTube und bei Google News wären wir euch wahnsinnig dankbar für. Kommentare, Anmerkungen, Kritik, vor allen Dingen aber bitte Lob. Da haben wir eine E-Mail-Adresse für euch in der Podcast-Beschreibung. Tja, und dann wünschen wir euch wie üblich eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.